Jüdinnen und Juden feiern das Passafest. In der ganzen letzten Woche und noch bis Dienstag. Also das Passafest hat am Montag begonnen und geht noch bis Dienstag. Und dabei feiern Jüdinnen und Juden nicht nur einfach einen Gedenktag, so ein kleines bisschen erinnern. Jedenfalls nicht so, wie wir manchmal Gedenktage feiern. Ich denke an einen bestimmten Gedenktag, der bald auf uns zukommt, der 8. Mai. Da feiern und erinnern, gedenken wir Deutschen daran, dass der Zweite Weltkrieg 1945 beendet worden ist. Wir erinnern uns daran. Ich muss aber sagen, ich habe dazu trotzdem so eine gewisse Distanz. Es ist ein Erinnern, ein wichtiges Ereignis und dennoch ist es eher so etwas Kognitives. Ich erinnere mich daran, an etwas, was ich ja selbst nicht erlebt habe, aber was ein historisch wichtiger Tag ist, der mich eben daran erinnert, dass es nicht selbstverständlich ist, dass in Deutschland kein Krieg ist. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass in Deutschland demokratische Werte herrschen. Das jüdische Passafest ist aber sogar noch mehr als nur ein Gedenktag aus der Distanz heraus. Beim Passafest geht es darum, das Ereignis von damals mitzuerleben und nachzuerleben. Darum ist es richtig gut, dass ihr vorhin alle mitgemacht habt bei unserem Kinderteil und auch eine Rolle eingenommen habt und so in eine Rolle hineingeschlüpft seid. Denn für Jüdinnen und Juden geht es genau darum, dass das Passafest nicht irgendein Ereignis aus der Vergangenheit ist, sondern es sich in das Jetzt und Hier zu holen und in diese Geschichte hineinzuschlüpfen, zu einem Teil der Geschichte zu werden, in eine Rolle hineinzugehen. Dabei führen sich Jüdinnen und Juden, und wir wollen das heute auch tun, vor Augen, wie Gott seine Leute, seine Menschen aus Ägypten befreit hat und schließlich durch das Meer hindurch gerettet hat. Es ist ein ganz außergewöhnliches Geschehen, ein Wunder, das Gott für seine Menschen gemacht hat. Und zwar ein Wunder, das ganz schön etwas auf den Kopf gestellt hat. Nicht die Armee der gefürchteten Ägypter macht alles platt, wie man es vorher hätte denken können. Nein, ganz im Gegenteil. Am Ende steht das Volk der Flüchtlinge lebendig da, während die großen Krieger ertrunken sind. Aber nicht nur das, sondern ebenfalls kommen noch Menschen zur Sprache, die sonst eher nicht zur Sprache kommen. Und da beginnt der Predigttext, den ich heute rausgesucht habe. Nach dem Auszug aus Ägypten steht nun das Volk Israel da und feiert und jubelt. Und da kommt Miriam zum Einsatz. Ich lese aus 2. Mose 15 die Verse 20 bis 21. Die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, nahm ihre Pauke in die Hand. Auch alle anderen Frauen griffen zu ihren Pauken und zogen tanzend hinter ihr her. Miriam sang ihnen vor: Singt den Herrn, hoch und erhaben ist er. Rosse und Wagen warf er ins Meer. Das ist eine spannende Vorstellung. Also wenn wir uns nochmal so richtig in diese Vorstellung hineinbegeben. Ich meine, mir fällt das gar nicht so einfach, mir vorzustellen, dass eben noch alles dem Untergang geweiht war und jetzt plötzlich alles schön ist. Wenn ich an Meer denke, denke ich ja immer auch eher an so einen Urlaubsort, an schöne Sonne und an einen Sehnsuchtsort, wo ich hinfahren kann. Aber für die Israeliten damals war das Meer der allergrößte Albtraum, der Ort der größten Bedrohung. Und so ist es ja auch noch bis heute. Selbst für erfahrene Seefahrerinnen und Seefahrer ist das Meer manchmal unberechenbar. Und das waren die Israeliten damals nun wirklich nicht. Sie waren keine Seeleute. Sie sind auch später maximal auf dem See Genezareth als Fischer umhergefahren und schon das war für sie gefährlich genug. Und so ist das Meer wirklich ihr Albtraumort. Das Meer galt als der Ort des Todes, als Heimat von allen Kräften, die das Leben zerstören. Die Vorstellung von einer Hölle gab es damals noch nicht, aber das Meer kommt für die Israeliten einer Hölle ziemlich nah. Und so stehen sie nun kurz vor ihrem Albtraum, kurz vor dem Meer. Vor ihnen ein Albtraum, hinter ihnen ein Albtraum, die Ägypter, die sie jagen. Doch dann tut Gott dieses Wunder. Gott teilt das Meer und sie können hindurchlaufen. Das ist genau wie Ostern später. Gott findet einen Weg des Lebens mitten durch den Tod hindurch, während die Mächtigen daran zerbrechen. Ich weiß nicht, was dein größter Albtraumort ist. Ob du so einen Ort hast oder eine Situation, die vor deinen Augen ist. Ein riesiger Albtraum, etwas, was nicht passieren sollte, nicht passieren darf. Wenn ich an meinen Albtraumort denke, dann denke ich an tatsächlich die Schule zurück und an viele Situationen, in denen ich gemobbt wurde. Ich denke an eine Zeit zurück, wo ich nicht aufstehen und nicht in die Schule gehen wollte. Ich denke an Menschen zurück, die mir wie diese Ägypter mit Hass in den Augen begegnet sind und mir das Leben auch ein Stück zur Hölle gemacht haben. Albtraumorte können aber auch noch ganz andere Orte sein. Orte mit Schmerz, Orte mit Krankheit. Situationen, durch die wir nicht hindurchgehen wollen. Und dann kommt dieses große Wunder, das Meer teilt sich. Gott findet einen Weg mitten durch den Tod hindurch. Auch da, wo es eigentlich keinen Grund für Zuversicht mehr gibt, wo alles vorbei zu sein scheint, wo man hinter sich und vor sich in Bedrängnis gerät, öffnet Gott einen Weg. Und dann steht Miriam danach mit all den anderen Frauen aus dem Volk Israel und sie fangen an zu jubeln. Und Miriam sang: Singt dem Herrn, hoch und erhaben ist er, Rosse und Wagen warf er ins Meer. Ein spannender Jubel, der aus ihr frei herausbricht. Doch schon als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, darf man das eigentlich? Darf man sich darüber freuen, dass die Feinde gerade den Bach runtergegangen sind? Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann tue ich das manchmal. Ja, ich freue mich innerlich, wenn andere zu Schaden kommen, die ich nicht so gern mag. Darüber sprechen wir nicht so gern und wir würden das ja auch nicht nach draußen lassen. Das Schadenfreude ist etwas ganz Unangenehmes, etwas Peinliches. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es ist ja manchmal doch da. Und wenn ich jetzt wieder an die Zeit in der Schule zurückdenke, dann habe ich mich eben doch auch gefreut, als ich gemerkt habe, dass die ehemaligen Mitschüler, die mich gemobbt haben, dass es denen dann zum Schluss auch nicht immer gut gegangen ist. Aber darf man das denn? Ist das nicht irgendwie falsch? Ich glaube, in dieser Situation, in der Miriam gesteckt hat und in der das ganze Volk Israel gesteckt haben, da gehört es mit dazu. Die Befreiten jubeln, und zwar zu Recht. Sie freuen sich über ihre Befreiung. Und gleichzeitig hat es ja doch irgendwie auch eine Kehrseite. Aber auch das ist etwas, was die jüdische Auslegung schon sehr, sehr, sehr früh mit bedacht hat. Die jüdische Tradition kennt einen Text und den lese ich jetzt vor. Die Rabbinen lehrten, dass die Engel das große Loblied zusammen mit den Israeliten singen wollten, nachdem Israel gerettet war. Und die Engel sagten zu Gott: Sieh doch, Gott, deine Kinder sind gerettet. Aber Gott sprach: Wie könnt ihr singen? Meine Kinder Israel sind gerettet, aber meine Kinder Ägypten sterben. Und der Engelchor schwieg. Ich finde diese Auslegung ganz spannend und wunderschön. Neben dieser Freude der Befreiung, die so menschlich ist und die einfach sein darf, so wie sie ist, neben dieser Freude gibt es eben noch etwas anderes. Und da wird unterschieden zwischen zwei verschiedenen Gruppen. Selbst wenn es nur bewaffnete Soldaten waren, die hier gegen eine unbewaffnete Zivilbevölkerung antraten, auch um diese trauert Gott in der Erzählung. Ich finde es wichtig, dass in dieser Auslegung ein Unterschied zwischen dem Gesang der Menschen und dem Gesang der Engel gemacht wird. Der Gesang der Menschen, ihr Jubel über ihre Rettung, auch im Angesicht der Feinde, darf sein. Schließlich sind sie nur ganz knapp dem Tod oder zumindest der Unterdrückung entgangen. Wer will sich da nicht freuen? Ja, die ersehnte Vernichtung der Feinde ist auch Ausdruck einer fast schon verzweifelten Situation. Menschen reagieren so, wenn sie mit dem Rücken zur Wand oder zum Meer stehen. Sie können ja gar nicht anders, als gegen ihre Feinde zu sein. Und doch gibt es so eine andere Perspektive, ein von oben drauf gucken noch einmal. Die Engel stehen für eine andere Wahrnehmung. Die Engel selbst sind nicht involviert. Sie sind nicht in dem Sinne bedroht und stehen über den Dingen. Und darum sagt Gott ihnen, dass sie sich darüber nicht freuen sollen. Darin kommt zum Ausdruck, dass alle Menschen Geschöpfe Gottes sind. Und trotzdem hat Gott hier auch eine klare Position bezogen. Er hat sich auf die Seite der unterdrückten Menschen gestellt. Es geht Gott um die Vernichtung von Waffen, von einer Streitmacht. Es ist der Sieg von den Gewaltlosen über die Gewalttätigen. An dieser Stelle möchte ich aber noch einmal betonen, dass ein politischer Vergleich in unsere heutige Zeit gar nicht so einfach ist. Denn heute haben wir in Israel und Palästina Krieg. Aber es ist nicht der Krieg zwischen einer wehrlosen Partei und einer mit Gewalt und Waffen. Nein, beide haben Waffen. Und wer dabei untergeht, das sind die Menschen, die Flüchtlinge, die eingeschlossen sind. Wenn wir aber in die Geschichte hineintauchen, so wie am Anfang besprochen, also doch so ein bisschen in die Rolle der Flüchtlinge aus der ganzen Welt auch hineingehen, dann hat es doch eine politische Dimension. Wer sich diese Geschichte ranholt und zu eigen macht, wem das wichtig ist, wer sich in die Rolle von den Geflüchteten, von den Israeliten damals oder von Flüchtlingen heute hineinversetzt, wer das zu seiner eigenen Erfahrung macht oder wer die Erfahrung sogar selbst schon gemacht hat, für den macht es einen Unterschied. Der wird nicht beispielsweise mit der AfD mitgehen und sagen, Deutschland zuerst oder Ausländer raus. Wer sich in die Lage von Bedrängten hineinversetzt, der wird immer versuchen, selber niemand zu sein, der andere bedrängt. Der wird ganz empathisch werden für Menschen, denen es schlecht geht. Der wird empathisch sein für Menschen, die fliehen und sie willkommen heißen. So hat diese Geschichte also zwei Perspektiven. Einmal, wenn es mir selber schlecht geht, und die zweite, wenn ich Menschen sehe, denen es schlecht geht. Wenn es mir selber schlecht geht, wenn ich Angst bekomme und ich von allen Seiten bedrängt werde, dann darf ich darauf vertrauen, dass Gott da ist und einen Weg mitten durch das Meer, mitten durch den Albtraum findet. Wenn ich auch gerade keinen Weg vor mir sehe, darf ich zuversichtlich sein, dass Gott einen Weg findet. Im jüdischen Morgengebet, das viele gläubige Jüdinnen und Juden jeden Morgen beten, heißt es: Gepriesen seist du, unser lebendiger Gott, Herrscher des Universums, der du mich nicht als Sklave erschaffen hast. Ich lese es nochmal. Gepriesen seist du, unser lebendiger Gott, Herrscher des Universums, der du mich nicht als Sklave erschaffen hast. Diesen Satz beten Juden jeden Morgen, um ihn zu verinnerlichen. Sie beginnen den Tag mit dieser Botschaft: Ich bin kein Sklave, sondern ich bin vom Gott des Universums erschaffen. Vielleicht ist das auch ein Gebet so am Tag für zwischendrin, wie ein Mantra, das einen durch den Tag begleiten kann. Ich bin nicht gefangen, nicht eingeengt, sondern Gott wird einen Weg finden. Und dabei geht es um Befreiung, nicht um Freiheit. Es geht um Befreiung, das heißt um frei werden. Freiheit würde sagen, ich bin frei jeden Tag, aber wir merken eben doch, dass wir manchmal unfrei sind. Und Befreiung heißt, frei werden zu dürfen, jeden Tag neu. Und so können wir das Lied von Miriam mitsingen, vielleicht mit Tanzen, mit Trommeln oder mit Sport machen oder welches Ritual dir dabei auch am besten hilft, deine Widerstandskraft zu spüren und zu stärken. Widerstand gegen die Verzagtheit und Resignation. Widerstand, der hilft, einem immer wieder klarzumachen: Ich werde von Gott befreit. Amen.